Howdy und herzlich willkommen zu eurem B-Western Podcast. Dem Podcast für alle, die staubige Straßen, wackelige Kulissen und fiese Schurken lieben. Yeehaw!
Vermutlich haben sich einige von euch schon gefragt, gibt es die B-Western-Sheriffs eigentlich noch? Und ich kann die Frage direkt beantworten, ja, uns gibt es noch. Ja. Und ich mache das auch weiterhin nicht alleine, ich mache das hier zusammen mit meinem Vater. Hallo und herzlich willkommen, Papa.
Ja, ich fürchte nun, dass sich diese Frage, ob es uns noch gibt, sehr viel weniger Leute gestellt haben, als wir jetzt denken. Aber howdy, Julius.
Ja, wir werden es mal wieder an den Hörerzahlen am Ende sehen, wer uns so eingeschaltet hat und gehört hat. Aber ja, wir haben auf jeden Fall Spaß an der Sache. Wir hatten jetzt
ein bisschen, das eh nur für uns.
Genau, ein bisschen längere Sommerpause, kann man auch sagen. Weil ich habe mal geguckt, unsere letzte Folge ist vom Juli gewesen. Jetzt haben wir heute den 12. Oktober, aber das macht gar nichts. Denn wir sind mit Feuereifer dabei und reden heute über Winnetou und sein Freund Old Firehand. Und da möchte ich dich am Anfang direkt mal was fragen. Und zwar diese Namen, ne, die sich Karl May da überlegt hat für seine Helden. Also Old Surehand, Old Firehand und Old Shatterhand. Hältst du das für richtiges Englisch oder glaubst du auch, das sind so Fantasiegebilde? Quasi in das Englisch-Wörterbuch geguckt und geguckt, was passt da so zusammen?
Ja, also ich habe das schon gedacht, dass das darauf hinausläuft, dass du auch gerne wissen möchtest. Ich habe mich das nämlich auch gefragt, wo die Namen herkommen.
Ja.
Also ich vermute mal, das hat sich, also ich bin mir sicher, dass sich das Karl May, der des Englischen gar nicht mächtig war, dass der sich das so wie das meiste andere auch, hat er sich natürlich auch die passenden Namen dazu ausgedacht.
Ja,
ne? Also Firehand, Feuerhand und Schurhand, Sicherhand.
Schwörhand.
Kann nicht sein. Ne? Das klingt wirklich so nach Denglisch.
Ja, genau. So einfach
okay.
So Denglisch.
Nee, sehe ich genauso.
Ja, total, total komisch. Aber wir werden uns dann heute mal mit dem guten Freund von Winnetou, wie es in diesem Film auch so schön heißt, also der Film heißt ja Winnetou und sein Freund Old Firehand, werden wir uns heute ausgiebig beschäftigen. Das ist quasi so der zweite Teil dieser Karl-May-Filme, die wir mal besprechen wollten. Im ersten haben wir Winnetou besprochen.
Wohlwollend
besprochen, genau. Wenn ihr euch das noch anhören wollt, macht das sehr gerne, denn ihr werdet euch über eins heute vielleicht wundern. Wir werden jetzt nicht nochmal über Pierre Brice ausführlich besprechen, der da wieder mitspielt, beispielsweise eben als Winnetou. Das haben wir im ersten Teil gemacht, das machen wir nicht nochmal. Und über wen wir auch nicht so ausführlich nochmal sprechen werden, ist Marie Versini, über die hat mein Vater sehr viel letztes Mal gesprochen, auch in der Winnetou 1-Folge. Die spielt dort auch wieder mit. Das lassen wir diesmal ein bisschen außen vor. Wir gehen aber ein bisschen auf andere Darsteller ein, unter anderem auf Rod Cameron und auf den Regisseur Alfred Vohrer. Aber wie ihr es gewohnt seid, gibt es jetzt erstmal unseren kleinen Jingle und dann erzählen wir euch, um was es in diesem Film eigentlich so in Kürze geht. Jingle ab!
Der Steckbrief zum Film kurz, was ihr wissen sollte.
So, jetzt erzähle ich euch mal ganz kurz, um was geht es denn in dem Film Winnetou und sein Freund Old Firehand. Eingangs schon erwähnt, es ist natürlich ein Western aus dem Jahr 1966 und es ist mal wieder eine Produktion aus dieser deutschen Karl-May-Filmreihe, diesmal unter der Regie von Alfred Vohrer. In den Hauptrollen spielen mit, gerade auch schon kurz gesagt, Pierre Brice, Rod Cameron, Marie Versini, Todd Armstrong und Harald Leibniz. Wer da wen gespielt hat, das erzählen wir nachher noch ein bisschen im Detail. Jetzt mal ganz kurz, um was geht es denn in dem Streifen? Also, der Häuptling Winnetou ist mit einigen Kriegern und seiner Schwester Chochi, dargestellt von Marie Versini, dabei, mehrere Mustangs nach Hause zu treiben. Du erinnerst dich, das ist so eine Szene mit so einer offenen Graslandschaft am Anfang.
Ja, weiß ich noch. Genau. Fand ich ganz positiv.
Fand ich auch ganz cool.
Den Anfang.
Mir gefiel auch wieder diese Schriftart. Mm-hmm. Ich mag diese Western-Schriftart, der Karl-May-Film mag ich eh ganz gerne. Wunderte ich mich nur direkt zu Anfang, das ist doch nicht die Martin-Böttcher-Musik, die haben sie nämlich da ersetzt.
Nein.
In dem Film.
Nein.
Also den Film, diese Musik hat nämlich da in dem Fall der Peter Thomas gemacht, der eine der sehr, sehr bekannten Serien gemacht hat, auch die Kompositionen dafür, die Raumpatrouille nämlich, von dem ist diese Melodie.
Ja.
Und der hat die Melodie beigesteuert für diesen Film. Genau, also Winnetou ist mit den Kriegern und seiner Schwester Chochi unterwegs, diese Mustangs einzufangen und wird dabei angegriffen. Und zu den Angreifern kann man kurz sagen, handelt sich um Banditen unter dem Verbrecher Silas. Und die wollen eben die Indianer angreifen, weil die deren Pelze haben wollen. Allerdings kommt ihnen zu Hilfe der berühmte Westmann Old Firehand, verkörpert von Rod Cameron. und haut eben Winnetou und seine Gefährten raus und es gelingt ihnen, die Banditen unter Silas in die Flucht zu schlagen. Auf ihrem Fluchtweg kommen sie in die kleine Stadt Miramonte, auch ein wunderbarer Name, finde ich. Dort will Winnetou eigentlich Hilfe einfordern gegen die Banditen, stellt dann allerdings fest, dass die Dorfbewohner selber drangsaliert werden von dieser Banditengang, die eben außerhalb der Stadt lagert.
Was uns erinnert an?
Natürlich die glorreichen Sieben.
Ja.
Ein Western von 1960, ein US-Western.
Den keiner kennt.
Den gar keiner kennt. Nein. Ich glaube,
alle, die diesen
Podcast hier hören, werden wissen, um welchen Film es geht. Also ja. Ich sage es aber für alle, die es nicht wissen.
Dass der von John Sturges ist.
John Sturges mit ganz berühmten, mit Steve McQueen beispielsweise und Yul Brynner. Also da sind ganz viele ganz bekannte Schauspieler schon dabei. Guckt euch den unbedingt an, wenn ihr noch nie gesehen habt. Wirklich ein Klassiker des Genres von 1960, die glorreichen Sieben.
Ja.
Angekommen in diesem gerade schon erwähnten Ort Miramonte, stellt Firehand fest, dass dort seine große Liebe Michelle lebt mit ihrem Sohn Jace, der allerdings nicht ahnt, dass der Trapper, also Old Firehand, sein leiblicher Vater ist. Da gibt es dann noch so ein Gewirr, ne, zwischen den beiden. Die Mutter weiß das natürlich und Old Firehand ahnt, dass Jace sein Sohn ist, aber das Ganze wird dann immer wieder so aufgegriffen. Wie gesagt, die Dorfbewohner können Winnetou, seine Indianergruppe und Old Firehand allerdings im Kampf nicht unterstützen. Denn sie werden selber von den Banditen drangsaliert, da sie den Bruder des Banditenanführers Silas, mit dem Namen Billy Bob, was ich auch schon wieder großartig fand, in Gefangenschaft haben und unter Mordanklage gestellt haben.
Ja, ich höre das gerne, Julius. Ich kann mich an gar nichts erinnern, weil dass ich den Film gesehen habe, das ist so lange her.
Das ist ein paar Monate her, ne?
Ich weiß nicht, ob das jetzt in meinem Urlaub in der Toskana war. Vielleicht war ich auch gerade auf Lanzarote.
Das kann man nie
genau. Das weiß man ja nicht.
Man weiß ja nie, wo du so unterwegs bist. Ne?
Ne? Irgendwo habe ich das gesehen, das ist aber wie gesagt sehr lange her. Ne?
Und dann ist es eben so, dass dieses Dorf eben bedrängt wird von Silas, weil der natürlich seinen Bruder Billy Bob raushauen möchte aus Miramonte.
Weiß ich gar nichts mehr von, ja.
Genau, und das Ganze ist, und die Dorfbewohner sind dann eigentlich so, es gibt dann noch so einen Kapitän, der quasi da diesen Bruder von Silas, also Billy Bob, gefangen gehalten hat. Der möchte den auch nicht freigeben, weil er natürlich sagt, das ist eine perfekte Geisel. Solange wir den haben, werden wir natürlich auch hier nicht so krass angegriffen werden, weil die Banditen natürlich darum fürchten, dass Billy Bob dabei ums Leben kommen könnte. Allerdings sind die Dorfbewohner nackter Panik, lassen diesen Billy Bob nachts frei und dabei gibt es eine Schießerei und Billy Bob wird erschossen. Somit ist es natürlich so,
weiß, ja.
Somit ist es natürlich so, ich habe natürlich auch ein paar hier schöne Notizen dazu, aber so ist es natürlich so, dass die jetzt gar kein Faustpfand mehr in der Hand haben, die Dorfbewohner, und viele von ihnen panikartig natürlich das Dorf verlassen. Du erinnerst dich vielleicht, es kommt dann so eine große Kutsche, wird dann so viele Planwagen werden aufgebaut, die werden von denen, und da merkt man, das ist schon kein klassischer Winnetou-Film, weil es ist schon ein bisschen brutaler,
denn die werden
Von den Banditen nämlich dann überfallen, diese Postkutschen, nicht Postkutschen, sondern Planwagen-Track und wirklich einfach grausam niedergemacht. Und daraufhin werden dann diese Planwagen, was auch herrlich ist, mit Sprengstoff von den Banditen
bestückt
und zurück in die Stadt Miramonte gejagt. Ja. Und es gibt ganz viele Explosionen, ganz viele Tote. Und,
In vielen Western wurde mit Dynamit geworfen.
Total, aber es ist auch so ein Klassiker.
Aber auch schon Wayne warf mit...
Ja.
Wie heißt das?
Ethan? Die Gewaltigen heißt der Film.
Da wurde mit
Dynamit und frommen Sprüchen natürlich auch mit dem...
aber auch noch im zweiten John Wayne Western, war das Eldorado?
Ja, da wird auch...
Eldorado wird nicht mit Dynamit geworfen. Nee, da werfen die nicht mit Dynamit.
Nein.
Der ist zu klassisch. Oder war das der Bruder, der Geschwister Western, da spielte... Er war da Ethan...
Ja.
Und Ethan, die Mutter starb, kannst du dich erinnern?
Ja, das ist aber...
Und da trafen sich die Söhne.
Ach so, du meinst die vier Söhne der Katie Elder.
So hieß das,
genau. Ja, genau.
Da wurde auch mit Dynamit
geworfen. Ja, da heißt er aber nicht Ethan, sondern heißt er John Elder.
Wie sonst?
Weil ganz oft war ja bei John Wayne so, auch nochmal kleiner Funfact an der Stelle.
Wo hieß er denn Ethan?
Ethan heißt der bei, der mit der schwarze Falke.
Da
heißt
ach, natürlich. Ja, genau. Ach, mein Gott, das müssen wir rausschneiden, das weiß
nee,
ich
nee, das
natürlich.
Ist gut, das entertaint die Leute doch, wenn wir sowas haben. Also auf jeden Fall, lustigerweise, ganz kurzer Ausflug an der Stelle, bevor wir zurück nach Miramonte
und die Aufgabe ist, unser Job ist hier, dann machen wir das gut, indem wir uns dauernd irren.
Ja.
Ne? Oder nicht erinnern können.
Und die Sprengung dieses Dorfes zurückkehren, diese Sprengung Miramontes. Ganz kurzer Ausflug, John Wayne hieß in ganz vielen seiner Western mit
Vornamen einfach John. Lass uns lieber darüber reden.
Einfach John, das fand ich immer großartig. Das ist bei den vier Söhnen der KTL da eben auch so. Aber kehren wir nochmal zurück. Also Miramonte liegt jetzt in Schutt und Asche Und Silas, also der Anführer dieser Banditen, verbündet sich jetzt unterwegs noch. Also ihr merkt, das ist auch wieder sehr viel Handlung. Und das ist typisch für diese Winnetou-Western. Die sind voller Handlung. Ja. Ne? Voller Handlung. Ja. Auf jeden Fall unterwegs verbündet er sich jetzt mit noch ein paar mexikanischen Verbrechern. Und die wollen jetzt zusammen dann den Rest Miramontes quasi angreifen. Unterwegs ist mittlerweile auch unser Freund Winnetou, der nämlich versucht, Hilfe zu holen. Er will natürlich die Kavallerie zur Hilfe holen, damit Miramonte gerettet wird. Das gelingt ihm allerdings nicht, da er unterwegs von diesen mexikanischen Banditen gefangen genommen wird und in eine Schlucht geworfen wird. Das finde ich spannend inszeniert so worden. Und er kämpft sich natürlich wieder raus aus dieser Schlucht, das kann man sagen, und schafft es dann auch, den Bewohner Miramontes wieder zu Hilfe zu eilen. Denn die fechten mittlerweile einen verzweifelten Kampf gegen die Banditen und gegen die mexikanischen Verbrecher aus. Ist ein Kampf auf Leben und Tod, kann man sagen.
Ja.
Das vielleicht ganz kurz zu diesem Streifen bis dahin, wie das Ganze ausgeht, verraten wir euch natürlich auch, aber das machen wir immer am Ende, das wisst ihr am Ende dieser Folge, wir müssen uns bis dahin brav
zuhören. Ich kann es nicht verraten, weil ich es nicht mehr weiß.
Du hast es vergessen, aber ich mache es auf jeden Fall noch.
Gut.
Bis dahin müsst ihr uns jetzt brav zuhören, denn jetzt kommen wir ein bisschen in die Detailforschung, sage ich mal, zu diesem Film.
Ja, oder bei mir werden es eher Anmutungen
sein. Genau, und mein Vater, genau, der, das kennt ihr ja auch, der wird jetzt erstmal allerdings anschließen mit ein paar Anmutung, die er nochmal zur Handlung so hat. Also was, wie hat er so die, wie die, sag mal, die Film-Locations wahrgenommen, die schauspielerische Leistung, ihr kennt das schon. Da hört ihr jetzt ein paar Auszüge zu und danach reden wir ein bisschen über den Alfred Vorer noch, also über den Regisseur, und auch noch ein bisschen über Rod Cameron, den Hauptdarsteller dieses Films, neben Pierre Brice. Dann hau mal rein.
Ja, also die Anmutung war die ersten Sekunden positiv, das hat der Julius ja schon erzählt. Dann allerdings, also ich fange mal mit der Landschaft an. Also der Film, der war überhaupt nicht schön und auch gar nicht erfreulich. Ich fand den ziemlich brutal, hat Julius auch schon gesagt. Also der Charme der Reinl-Verfilmungen, der fehlte da völlig. Wurde auch ziemlich gemetzelt. Und auffällig war, in alten Karl-May-Verfilmungen, ich meine, da sah man den Banditen, den Bösewicht, dann weht es nicht die Freude beim Niedermetzeln an, aber da sieht man die Leute, die Banditen fett grinsen, während sie so gut gelaunt werden, Frauen und Kinder niedergemetzelt. Und was
man tötet sich auch gut gelaunt gegenseitig.
Gegenseitig auch, und ist dabei wirklich bester Dinge. Ne? Mhm. Das ist irgendwie, ich finde es nicht schön. Ne?
Ja.
Und die Landschaft ist auch nicht schön. Mhm.
Ja, es hat diese, müsst ihr euch das so vorstellen, ist auch diese karge Wüstenlandschaft. Ja, ich weiß gar nicht.
Aber für mich sah es aus wie eine Kiesgrube.
Es sah aus wie eine Kiesgrube, aber es hat auch nicht diese klassischen Kroatien-Look, diesen Jugoslawien-Look. Diese weißen Felsen sind in dem Film nicht vorhanden, die man aus den anderen Winnetou-Filmen kennt. Ich glaube, das ist nämlich deswegen, weil das in der spanischen Wüste diesmal gedreht wurde, das Ganze.
Ja.
Das sieht schon anders aus. Ne?
Ja.
Und man merkt, was man vor allem auch merkt an dem Film, da hast du komplett recht, ist dieses Hoffnungslose ein bisschen, dieses Düstere, was man versucht hat von den italienischen Western, die ja in der Zeit sehr en vogue waren, zu kopieren. Ne? Also man dieses wirklich, es gibt natürlich noch den guten Winnetou, aber er selbst, er wirkt nicht so edelmütig in diesem Film. Also er ist natürlich ein Held, aber er ist nicht so strahlend wie in den anderen Filmen.
Aber die zur Schaustellung von Gewalt,
vor allem, das steht im Vordergrund.
Wie heißt das? Exploitation?
Ja, genau.
Artig
genau.
Ist das, ne?
Und das hat man sich wirklich von den Spaghetti-Western abgeguckt. Also man hat versucht, diese Welle der
Spaghetti-Western. Aber ohne deren Humor.
Genau. Ne? Aber
oder Selbstironie,
die die
Filme ja meistens hatten.
Das stimmt, zumindest die guten.
Ja.
Aber das ist eben dieses, man hat versucht, diesen Zeitgeist mit aufzugreifen, weil ihr müsst wissen, 1966 war diese Winnetou-Welle auch schon krass abgeebbt. Also die Leute haben schon nicht mehr so oft, sind die nicht mehr ins Kino gegangen, um jetzt Winnetou-Filme zu gucken. Das war nicht mehr so beliebt wie Anfang der 60er Jahre. Und man hat eben versucht, sage ich mal, ein frisches Element reinzubringen, indem man sich an die jetzt sehr beliebten Spaghetti-Western drangehängt hat und versucht hat, das auch ein bisschen aufzugreifen.
Es gab aber dann, das war nicht der letzte, das war der vorletzte.
Nee, das war der vorletzte.
Der allerletzte, der erinnerte mich dann doch wieder mehr an die
frühen Filme. Ja, da spielt auch Lex Barker wieder mit, im Tal der
Toten. Untergeiern, oder?
Nee,
im Tal der Toten. Tal der
den
Toten.
Fand ich dann wieder, also
wir bleiben im Rahmen dieser Filme.
Ja.
War das doch dann überraschenderweise
wieder sehr wie die ersten Filme.
Ein halbwegs würdiger Abschluss dieser Serie.
Hat man versucht,
gut, dass man damit nicht aufgehört hat mit diesem Film
hier. Ne? Hat man wieder versucht, mehr Schatz des Silbersees zu machen und mehr Winnetou.
Also ich habe ja schon gesagt, die Handlung ist mir entfallen, aber nicht nur wegen des langen Zeitintervalls, der zwischen Ansehen und Notizen machen und so jetzt liegt inzwischen, sondern das Drehbuch, das erschien mir auch sehr wirr. Da reihte sich eine Action-Szene an die andere. Wenn man im Grunde keine Ideen hat, dann
Schauwerte gekommen.
Ja, dann verwechselt man eben Schauwerte mit Spannung. Also Darsteller müssen wir nichts sagen. Also Pierre Buys, was mir da aufgefallen ist und was mich irritierte, war, er hatte eine andere Synchronstimme.
Stimmt, ja.
Und ansonsten gab er wie immer holzig den Winnetou. Mhm. Aber irgendwie, das wirkte auf mich wie Pierre Buys als Winnetou. Pierre Buys als Winnetou kopierend.
Ja.
Das war irgendwie leblos.
Ja, genau, es war leblos. Und das meine ich auch mit diesem, er stellte wirklich den edlen Ureinwohner nicht mehr so da wie in den ersten Filmen.
Nein.
Es war so, man kann das so sagen, so runtergespult. Weißt du, also wenn Leute halt ganz oft eine Rolle schon gespielt haben, die sind da auch sehr sicher drin, aber du fügst dem Ganzen nichts Neues hinzu und du machst es eigentlich nur so, wie du sagst, wie eine Kopie dessen, was du mal sehr gut gemacht hast, aber in schlechter.
Er wirkte nicht als
er war auch gar nicht so drin in der Sache.
Nee. Genau. Ja, und Rod Cameron, da wird der Julius ja ein bisschen noch was erzählen, hast du ja schon angedroht, ne?
Ja.
Der ist in dem Film auch schon 56, der sieht aber aus wie 76 jetzt
voll.
Für mich und ist
diese verdammte Sonne, die hat die Leute echt alt gelassen.
Ja, und das wird der Julius aber erzählen. Ich habe hier, das haben wir aufgeschrieben, der ist ja halt bekannt aus B-Western. Ich habe ein paar, die ich dann kannte, teilweise auch in meiner berüchtigten,
das bei euch
ja inzwischen nämlich, berüchtigten Sammlung habe ich ja einige
das
auch.
Das wollte ich nämlich fragen, kanntest du mit dem irgendwas?
Ich kannte von dem, den habe ich auch den Film Rivalen am reißenden Strom, River Lady, die Plünderer von Nevada, den habe ich glaube ich auch, Tochter der Prärie habe ich nicht und die sind alle aus dem Jahr 48, also der hatte seine beste Zeit wirklich hinter sich und er hat dann eben pensioniert, wie viele andere US-Schauspieler auch, im Winter seines Ruhmes und seiner Lebensjahre im europäischen Kino der 60er Jahre. Und der Julius wird dann noch was zu sagen.
Mache ich gleich im Anschluss mal.
Die Fakten lasse ich jetzt weg. Das macht Julius. Aber die Camerons Performance, die fand ich wirklich gruselig. Vor allen Dingen, wenn er witzig wurde. Es gab ab und zu auch mal so ein paar lustige Stellen.
Ja, ja.
Die spielte der das aber so, dass sich der Witz mir nicht entschloss. Marie Versini will ich nichts mehr zu sagen. Ich werde jetzt auch nicht wieder von dieser Dame schwärmen.
War aber auch wirklich nur ein Abklatsch von ihrer vorherigen Rolle. Muss man wirklich sagen, also mit Winnetou 1 gar nicht zu vergleichen.
Nein, mir ist aber was aufgefallen, nämlich die Filmhandlung, die muss also in die Zeit vor ihrem Tod in Winnetou 1 verlegt worden sein.
Genau.
Also aber das war sowieso, glaube ich, immer so bei diesen Karl May-Western. Dass man die Handlungen, also Winnetou war eigentlich auch schon längst tot und tauchte dann aber nach Winnetous Tod auch noch mal ein paar Mal auf.
Das hat man eben gemacht, noch zur Erklärung, weißt du, aber erzähle ich noch mal unseren HörerInnen auf jeden Fall. Das hat man eben gemacht, weil diese Filme Anfang der 60er so erfolgreich waren. Und es gab den ersten Film war Der Schatz im Silbersee und dann kam Winnetou 1, 2 und 3. Und in 3 stirbt er halt, ich sage das an der Stelle einfach, weil diese Filme so alt sind, ihr werdet es jetzt irgendwann vielleicht noch mal gucken, aber vielleicht auch nie. Und dann hat das bundesdeutsche Publikum sich so aufgeregt, darüber.
Ja, ja.
Und man hat natürlich Geld damit verdient, dass man gesagt hat, okay, komm, dann machen wir einfach weiter. Und so kamen noch weitere Winnetou-Filme dazu, die aber wirklich auch alle qualitativ immer mehr abnahmen. Das wurde jetzt wirklich nicht besser, das wurde eher schlechter.
Ja.
Aber du hast natürlich recht, in dem Zyklus, dem Winnetou-Zyklus, muss das davor liegen, weil natürlich Marie Versini im ersten Winnetou-Teil schon gestorben ist.
Ja, bei Winnetou
muss es davor liegen, zeitlich.
Fällt es einmal sofort auf bei den Hauptfiguren.
Ja.
Aber ich bin recht stolz darauf, dass mir das bei Marie Versini und ihre Verkörperung der Nchuchi dann auch mal was auffiel, obwohl ich in diesen Karl May Verfilmungen dieser Welt ja nicht so zu Hause bin. Ich will aber unbedingt noch was zur Musik
sagen,
weil du das ja auch nicht vorhast. Also Peter Thomas ist ein Filmkomponist, der mich schon lange interessiert, schon seit vielen Jahrzehnten. Ich habe mal gelesen, ich habe von ihm auch CDs und so. Ich habe mal gelesen in einem Beipackzettel zu einer CD, da erinnerte sich eine Musikerin oder Musiker, ich glaube, war aber eine Musikerin sogar. Er kam mit Bierdeckelnotizen, kam er zu seinen Musikern, die teilweise Profis waren. Da war auch zum Beispiel auch mal Jan Hammer dabei, den kennst du vielleicht.
Ja, ne? Miami Vice hat er ja gemacht.
Und genau, so, ne? Also wirklich Profis waren, er kam dann mit so Bierdeckelnotizen, kam er da rein und dann skizzierte er das grob, wie er das haben will. Mhm. Und dann meinte er, macht mal. Ne? Also so eine lockere Art, Musik zu machen. Ich meine, ich hatte mich jetzt nur vor allen Dingen Filmmusik zu machen. Die finde ich sehr entspannt, aber
total.
So entspannt kann man auch nur sein, cool, wenn man weiß, dass man was drauf hat.
Ne? Ja, ich das sagen, dann kann
also seine Instrumentierungen waren immer sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit und ich weiß, alles genießt Kultstatus inzwischen. was aber auch nur ein Verkaufsargument ist. Sag mal, wie heißt das, Traumschiff oder so, alles ist Kult. Mhm. Und da könnten wir noch viele Beispiele, könnte ich noch nennen, für angeblichen Kultstatus, der aber nur der Begründung unendlicher Wiederholungen dient und der es in Wirklichkeit meiner Meinung nach in der Regel gar nicht gibt. Mhm. Aber die Titelmelodie zur Raumpatrouille,
die ist
genial, das ist ein Geniestreich.
Ja. Die packe ich euch mal auf die Playlist, wir haben ja auch eine Playlist, dann hört euch das mal an, wenn ihr
ich lege meine kennt. CD dahin, ja, die fasst alles Essentielle von Peter Thomas zusammen. Und ich lege noch ein paar andere CDs. Ich habe auch Western-CDs mit Western-Musik, lege ich auch mal dazu. Und
wir können ja mal ein bisschen auf die Spotify-Playlist
den Blick mal ein bisschen erweitern.
Genau, ne? Und dann machen wir mal Peter Thomas mit der Raumpatrouille-Melodie. Ja. Passt, ist ja kein Western-Film, aber die ist wirklich super.
Ja, gut, und blöd nur, dass die Melodie zu diesem Film ähnlich klingt. Ja. Ne? Passt überhaupt nicht zusammen.
Da scheint das mit dem Bierdeckel gereicht zu haben, weil da scheint man anscheinend in drei Noten wahrscheinlich draufgeschrieben zu haben. Und hat man dann für Winnetou und seinen Freund Old Firehand die Melodie fertig gekriegt.
Ja.
Cool. Ich weiß, wollte ich nicht unterbrechen an der Stelle, aber sehr cooler Ausflug, ja.
Ja, nee, ich wollte noch weiter den Ausflug noch ein bisschen mich beim Ausflug noch ein bisschen aufhalten.
Ja.
Weil du sagtest ja, wir betreiben das hier zur Unterhaltung. Mhm. Das war mir völlig neu. Erzähle ich noch eine Geschichte.
Ja, erzähl noch eine Geschichte.
Aus meiner Kindheit.
Ja.
Das muss also so in den 40ern, nein.
Das war 1840.
Das war in den 60er Jahren. Da war ich so ungefähr 8. Und da kann ich mich erinnern, dass im ersten Programm auf diesem kleinen Schwarz-Weiß-Film mit der Bildschirmgröße einer Postkarte wurden diese Filme aufgeführt. Ja. Und Raumpatrouille zum Beispiel war eine TV-Produktion, lief dann im ARD, durfte ich aber damals noch nicht sehen, weil das schien meinen Eltern jetzt. Das war auch zu spät. Ich weiß noch genau, das fing um 9 Uhr an. Das durfte ich. Also, ich meine, das war ja jetzt nicht irgendwie jugendgefährdend oder so. Ich glaube, das war nicht das Problem. Mhm. Ich durfte ja auch, so wie du auch, ich bin dir ja fortgesetzt, ich durfte ja ungefähr mit 5 schon Ringo gucken.
Ja, das
also
stimmt.
Also Stagecoach.
Ja, so streng waren deine Eltern da auch nicht.
Ne? Nee, das war nicht das Problem. Um 9 Uhr hatte ich zu schlafen. Tat ich aber nicht. Ich hing da im Flur, ein großer Flur eines großen Hauses. Vielleicht war das Haus in Erinnerung auch so groß, weil ich damals ja noch so klein war. Also es war alles sehr groß. Das Schlüsselloch, durch das ich guckte, während der Film lief, war auch sehr groß. Mhm. Und das lief einmal der Woche. Und pünktlich gegen 9 Uhr versammelte ich mich vor diesem Schlüsselloch. Mhm. Und dann guckte ich da rein. Und dann habe ich nicht verstanden und meine Eltern auch nicht, wieso ich dauernd diese Bindehautentzündung hatte.
Großartig.
Weil das zog durchs Schlüsselloch und entzündete offenbar mein rechtes Auge. Ne? Weil ich dann,
ach du Schande.
Ich glaube, das war ein Dienstag. Ja. Jeden Dienstag da hockte und diese Serie guckte. Das war fantastisch. Ja. Ne? Also das wollte ich aus Unterhaltungsgründen jetzt mal einflechten. Mhm. Ja, und wir wissen jetzt nicht mit dieser furchtbaren Musik, die der Thomas da geliefert hat, inwiefern es da Vorgaben gab, dass der das so untermalen musste. Ich mache lieber noch aufmerksam und dann komme ich zum Ende auf seine Wolleskracher.
Ja.
Also er lieferte den Edgar Wallace-Filmen meistens das Beste, nämlich das war die Musik. Zum Beispiel, ich sag mal, die Gruft mit dem Rätselschloss.
Ja.
Oder der Gorilla von Soho. Dann der Jerry Cotton Murks.
Die Melodie ist geil von Jerry
Schüsse Cotton. aus dem Geigenkasten und so. Alles Melodien von
packen wir auch mal auf die Playlist. Komm,
von Jerry Peter Cotton Thomas.
Ist auch geil,
ja, machen wir alles. Ich habe uns neulich beim Aufräumen, ich räume jetzt öfter auf, weil ich mittlerweile pensioniere. Da habe ich eine Jerry Cotton Kassette gefunden.
Ja, die kenne ich noch.
Ne?
Die ist großartig, ja, die ist sehr
die
gut.
Mit ausgesuchten Sprechern. Aber die Jerry Cotton Filme waren wirklich nochmal eine Ebene unterhalb der Wallace Filme.
Auf jeden Fall.
Aber die.
Ich würde sogar sagen, auf jeden Fall auch mehrere Ebenen unter den Winnetou Filmen, selbst unter dem Film, den wir gerade besprechen. Weil,
kann man
das
schlecht ist echt, vergleichen.
Also, das kann man erst hammerhart.
Ich kann mich erinnern, dass in einem Cotton Film, ich habe die glaube ich nie bis zum Ende durchgehalten, ich habe es aber bei jedem Cotton Film versucht. Ich kann mich erinnern, da spielte eine Szene, New York, spielte in einem Münchner Neubauviertel, weil da gab es ja hohe Häuser.
Ja, ja.
Und das gab es so eine New York-Anmutung und so. Und das sah natürlich überhaupt gar nicht realistisch aus, weil alles unterhalb der Skyline, das sah nun wirklich sowas von bundesdeutscher sozialer Wohnungsbau aus. Es klappte alles hin und vorne. Ich fiel mir auch gerade ein.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man das jetzt wissen muss, aber wir unterhalten ja unsere.
Genau.
Zuhörer. Auf jeden Fall. Ja, ich bin dann aber auch dann.
Jerry Cotton ist
also bin jetzt
auch,
raus.
Also guckt euch das auf jeden Fall auch mal an, wenn ihr euch für was interessiert. Das ist echt auf jeden Fall auch richtig harter Trash. Ja. Vieles auch ganz kurz dann noch zum Abschluss wurde ja auch in Frankfurt gedreht, weil in Frankfurt gibt es ja das sogenannte Manhattan. Und das hat man auch ausgenutzt, um da mal die Straßenschlucht New Yorks nachzuempfinden. Auch sehr, sehr komisch. Aber egal, du hast es gerade schon angekündigt. Ich rede jetzt noch mal ganz kurz, sage ich noch was zu Rod Cameron. Und dann würden wir noch ein bisschen, das hast du ja gerade auch schon ein bisschen angekündigt, weil du schon Wallace erwähnt hast, reden wir noch über Alfred Vorer.
Ja.
Weil der hat es auch verdient, über den noch mal zu sprechen, weil der hat wirklich einige der besten, würde ich sagen, Wallace-Filme inszeniert.
Auf jeden Fall.
Aber das sagen wir gleich noch mal im Anschluss. Das machen wir erstmal.
Aber auch einen guten Karl May, das war unter Geiern, den fand ich auch ganz gut.
Ja, okay. Aber dann machen wir jetzt erstmal den Rod Cameron fertig. Genau, der war nämlich ein kanadischer Schauspieler, mein Vater hat es gerade schon gesagt. Der ist 1910 geboren in Calgary und 1983 gestorben in Gainesville, Georgia. Genau, der ist in den 1930er Jahren ist der schon in die USA emigriert und hat zunächst als Bauarbeiter gearbeitet, was ich auch ganz interessant finde. Das haben ganz viele Schauspieler ja auch gemacht. Der war also Bauarbeiter in der Kanalisation von Los Angeles. Und wie ihr alle wisst, Los Angeles, da ist Hollywood nicht weit. Und dort hat er eben dann als Stuntman angefangen zu arbeiten und als Double für Leute eben. Also Stuntmen sind ja immer Double von Schauspielern.
Weil wir werden auf den da zu sprechen kommen, länger, besonders auch auf deinen Wunsch, dann hat wahrscheinlich Rory Calhoun seine Autos in der Nähe von Hollywood geknackt.
Ja, wahrscheinlich.
Und ist deshalb zum Film
gekommen. Genau, über den reden wir, aber das sagen wir
gleich später.
Am Ende der Folge, warum wir über Rory Calhoun auch noch reden wollen. Aber das machen wir natürlich in einer anderen Folge. Also er war dann erstmal Stuntman, der gute Rod Cameron, und eben dann auch das Double von bestimmten Schauspielern. Waren jetzt allerdings keine besonders bekannten Schauspieler dabei, aber so hat er eben erste Kontakte zu Hollywood geknüpft und auch zu den Paramount Pictures. Und dort hat er eben ab 1939 dann erste kleine Rollen in amerikanischen Western erhalten. Und 1943, das hast du gerade auch schon gesagt, da gelang ihm dann eben der Durchbruch. Er hat es vor allem geschafft, dadurch, dass man sagt man zumindest, dass er eben ein 1,96 Meter großer Hühne gewesen ist.
Und deswegen war er so steifbeinig in Winnetou und sein Freund.
Ja, ne? Total. Ich meine, der war ja auch schon ganz schön alt, muss man ja sagen. Da war der ja auch schon Ende 50. Da kann man ein bisschen steifbeiniger sein, wenn man aus dem Sattel steigt.
Okay,
aber das trotzdem, dann hat er dann mitgespielt in einem Film, der mir allerdings gar nichts sagt. Hat er Rex Bennett gespielt in dem Film Harushi oder Harushi. Ich kann kein Japanisch. Sohn des Dr. Fu Manchu.
Ach, die Fu Manchu-Filme, ja.
Genau. Ja. Und die hat er natürlich, und das haben wir schon mal besprochen, also aufmerksame HörerInnen wissen das noch, hat er einen Vertrag dann gehabt bei Republic Pictures, über die haben wir auch in manchen Folgen schon
auch öfter, so eine kleine Firma,
auch öfter gesprochen. Ja. Dann stand er da nämlich unter Vertrag.
Die Erfinder des Farbfilms in Braun.
Genau.
Mit der einen Farbe Braun.
In Brauntönen, ja, genau. Dann war es bei ihm so ähnlich wie bei Lex Barker, muss man sagen. Sein Stern ist dann natürlich schon langsam untergegangen in Hollywood, beziehungsweise hat er da eigentlich auch keinen mehr hinterm Ofen vorgelockt. Und er ist dann in den 1960er Jahren, ähnlich wie Lex Barker ja auch, erstmal nach Italien gegangen und hat dort auch Westernfilme gedreht und kam dann eben auch für diesen einen Westernfilm allerdings nur, muss man sagen, auch mal nach Deutschland, in die deutsche Produktion. Und dort hat ihn dann den euch auch schon bekannten Produzenten Horst Wendland hat ihn dann engagiert für den Film, den wir gerade besprechen, nämlich Winnetou und sein Freund Old Firehand. Witzig ist, und das mag man ja auch immer, so eine kleine Anekdote über Cameron aus seinem Privatleben, sowas mag ich immer, das Privatleben dieser Schauspieler ist ja oft interessant. Der hat sich nämlich einmal von seiner Frau, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, Angela Alves Lico, scheiden lassen, aber nicht, um dann irgendjemand anders zu heiraten. Nein, er hat ihre Mutter danach geehelicht. Also die Mutter seiner Geschiedenen geehelicht.
Ja, das ist interessant, ja.
Und was ich auch sehr interessant fand, ich meine, das denke ich immer, da muss man eigentlich was für geleistet haben, zumindest ein bisschen was.
Um aber die Mutter zu kriegen.
Nee, aber auch der gute Rod Cameron hat sogar einen Stern auf dem Walk of Fame, Hollywood Walk of Fame. Und da dachte ich so, ja, ich bin aber dieser Sache aufgesessen. Ich habe nämlich lange gedacht, das müsste man echt was für leisten.
Ja.
Aber selbst Donald Trump hat ja in Hollywood einen Stern auf dem Walk of Fame.
Für seine Fernsehshow.
Ja, genau. Also so viel muss man dafür dann doch nicht können. Nee, ich möchte die beiden jetzt nicht miteinander gleichstellen. Aber es scheint nicht so zu sein. Ich dachte immer, man muss wenigstens mal einen Oscar gekriegt haben, um diesen Stern zu bekommen.
Das verstehe ich, aber ich habe mich auch über einige Einträge da auch sehr gewundert.
Ja, total verwundert.
Irgendwelche Fernsehschauspieler.
Total, genau.
Ja, ja, das war interessant.
Und bevor wir zum Abschluss kommen dieser Folge, so langsam zumindest.
Also du wirst dem Job und am Auftrag gerecht. Wir unterhalten hier gnadenlos.
Werden wir natürlich noch, und das machen wir aber ja immer.
Mit überflüssigen Informationen.
Ja. unter unserer Spoiler-Alert, das kennt ihr ja schon, das werden wir auch noch das Ende dieses Films verraten, über den wir hier sprechen. Aber jetzt lass uns noch ein bisschen über Alfred Vorer sprechen, weil ich finde, der hat es verdient.
Ja.
Ich mache mal ein bisschen Biografisches und dann kannst du ja ein bisschen was vielleicht zu den Wallace-Filmen und so. Du magst ihn ja auch sehr gerne, weil man muss ja sagen, der war ja so zusammen mit dem, man kann über ihn viel, ja, sehr diskutable Person, Klaus Kinski, haben die beiden aber was filmisch, diese Wallace-Filme, waren die schon geprägt, tolles Gespann. Ja. Ne? Ja. Die haben viele Ideen gehabt für diese Wallace-Filme, und die diese Serie auch bis heute zu was sehr einzigartig machen. Aber lass mich kurz zu ihm was sagen.
Ja, der Alfred Vohrer und seine Filme, die sind wirklich kultisch. Das ist nicht nur ein verkaufsförderndes Argument, das ist wirklich Kult. Mir ist das aufgefallen, ich kannte Alfred Vohrer überhaupt nicht. Ich habe diese Filme sehr früh gesehen, da kannte ich die Regisseure noch nicht, da war ich noch sehr jung. Aber Alfred Vohrer fiel mir auf.
Mhm. Ja, dann sage ich ganz kurz was zu ihm biografisch, weil es auch ganz interessant ist. Also er ist 1918 geboren. Und das weiß man aber auch nicht so genau, oder 1914. Also da ist so ein Vierjahresunterschied, man weiß nicht ganz genau, wann er geboren ist. Und in Stuttgart ist er aber wohl geboren und 1986 in München verstorben. Also er war Regisseur und auch Drehbuchautor. Und auch ganz interessant, während des Ersten Weltkriegs, wie so viele seiner Generation, war er natürlich auch eingesetzt als Soldat und verlor 1941 in Russland seinen rechten Arm.
Oh, das wusste ich nicht.
Ja. Und war natürlich dann auch Kriegsinvalide, also konnte nicht mehr kämpfen, hatte dann aber erstmal einen Job als Volontär bei der UFA, also der berühmten Filmproduktion auch im Dritten Reich. Die gab es auch vorher schon, aber die gab es ja auch während des Dritten Reichs, die UFA. Und da hat er eben nach dem Kriegsende hat er dort als Regieassistent für Harald Braun und Alfred Braun gearbeitet. Sagten mir jetzt beide nichts, diese Herren. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen, die
Namen.
Nee, auch nicht. Aber es ist ihm dann eben auch gelungen, dass er eben selbst Regie führen durfte und das ist ihm dann mit mehreren Wallace-Filmen vor allem gelungen, die er für unter anderem, ich glaube Rialto-Film war das, ne? Der hat für Rialto-Film gearbeitet. Ist das, hatten die auch die Wallace-Filme realisiert?
Später, ja, nee, doch, klar, klar. Ja, das war, glaube ich, eine dänische Firma, aber auch Press, das sehe ich immer im Vorspann. Ich vergesse, da war eine dänische Firma beteiligt, Rialto. Und wie heißt dieser Filmvorspann, Konstantin?
Ja, Konstantin, genau. Und es gibt noch Arthur Brauner natürlich auch noch als berühmten deutschen Produzenten. Das war ja C.C. Brauner dann. Aber
weißt du, was ich meine? Dieses Sonnenstrahlenartige und in der Mitte stand.
Ja, von den Filmfirmen dann.
Eben, diese unheilvolle Musik, von der ich wirklich als Kind Angst hatte.
Ja, ja. Das war ja wie ein Film auch am Anfang. Ne? Konstantin-Film hat ja auch so eine Melodie gehabt am Anfang.
Ja,
ja, genau. Auf jeden Fall war er bei Rialto dann. Und dann hat er einen Film realisiert und den kennt mein Vater sehr gut und ich glaube in- und auswendig. Das war unter anderem der Edgar Wallace Film Die Toten Augen von London.
Ach, fantastisch. 61. Der beste.
Genau. Da kannst du ja gleich noch ein bisschen was zu sagen. Vielleicht auch ein bisschen zu der Regieart, weil er hat ja eine besondere Art, Regie zu führen, der Alfred Vohrer. Was ich auch witzig fand, war noch ein bisschen was zu ihm privat. Alfred Vohrer war evangelisch und ledig.
Aha.
Aber seit Mitte der 1950er Jahre lebte er mit seinem Lebensgefährten Herbert in Berlin-Dahlem.
Ja.
Und er starb eben, wie gerade schon gesagt, 1986 im Alter von 71 Jahren. Also besonders alt ist er auch nicht geworden, in München.
Ja.
Genau, fand ich aber irgendwie ganz nett, so ein bisschen was man über den privat zu erfahren. Also erstmal, dass er so
seinen Arm
verloren hat in Russland. Das war ja echt auch nochmal echt eine tolle Sache. Ich stellte mir sowas wie Stalingrad vor oder so ein Scheiß. Wahrscheinlich 41 könnte das ja ungefähr gewesen sein schon. Obwohl ich glaube, das war 42, aber... Ja. Trotzdem
hat er das da auf jeden Fall
die Kriegsgräuel auf jeden Fall hautnah miterlebt und hat eben diesen Film, über den wir jetzt ein bisschen verrissen gesprochen haben, sage ich mal, realisiert. Ja. Gehört jetzt nicht zu seinen stärksten Filmen, aber ich würde sagen, dass der Film jetzt nicht so dolle ist, liegt nicht an der Regie tatsächlich. Also nicht an der Inszenierung des Films
nicht.
Es liegt tatsächlich am Drehbuch, weil das Drehbuch ist wirklich schwach.
Es liegt an allem, an den uninteressierten Schauspielern, an Drehbuch, auch an den Filmbesetzten wie Hauptdarsteller zum Beispiel.
Ja, daran liegt
das in erster Linie.
Genau.
Ach so, und dieser Film ist der einzige, der wirklich überhaupt keine Anleihen an irgendeine Maische Buchvorlage macht.
Nee,
das ist reines Fantasieprodukt.
Genau,
Das merkt man auch.
Ja. Willst du an der Stelle noch, bevor wir den Abschluss machen mit der Handlung und ich vielleicht noch zu den anderen beiden Hauptdarstellern sage ich noch mal was kurz sage, also noch zu dem Bösewicht Silas, der, das kann ich gleich noch sagen, und zu dem anderen Dritten, quasi dem Freund davon, Rod Cameron in dem Film. Willst du noch ein bisschen was zu Vohrer und seinem Wirken bei Wallace?
Ich kann das jetzt nicht in einem bestimmten Film zuordnen.
Aber die Toten Augen von London als Stichwort, da weiß
ich das nicht. Das ist großartig, das ist sowas von typisch. Das waren wirklich ganz frühe, aber ich gehe auch nicht auf, ich nehme an, dass das jeder kennt. Da gehe ich nicht auf die Handlung ein. Ich kann mich eben an sehr viele Bilder erinnern, die teilweise sehr in meinem Kopf haben die sich da festgesetzt, schon vor Jahrzehnten. Ich habe die Filme immer wieder gesehen. Ich weiß auch gar nicht, von welchem Film ich jetzt folgende Szene beschreiben möchte. Kann sein, dass das aus den Toten Augen von London war. Aber es gibt Anleihen Also tatsächlich Anleihen aus einer viel älteren Phase deutschen Filmschaffens, das waren die Stummfilme.
Ja.
Also das dann sind das für mich, wenn das, vor allen Dingen, wenn das vorher gemacht hat, das war bei Reinl aber auch so, das wirkte auf mich auch immer wie die amerikanische Film-Noir-Reihe, die Bildsprache und so, fand ich bei Fora immer besonders eindrucksvoll. Da waren die Schatten besonders lang, die Gesichter besonders grimmig und der Ausdruck der Schauspieler erinnerte mich da oft auch an so alte an Dr. Mabuse aus den 30er Jahren sag mir, möchte mir bitte der Regisseur einfallen, der hat dann in den 50ern auch nochmal Mabuse-Filme gedreht. Das war der berühmte Regisseur des Films Der indische Grabmal und der heißt Das indische Grabmal und der heißt natürlich...
Der kommt, der ja auch nach Amerika emigriert ist.
Dann, ja, der, Lang.
Lang, ja, Fritz Lang.
Fritz Lang. Mhm. Ne, also diese Mimik aus
Metropolis hat er auch
Stummfilm, Film von, also überhaupt in allen Stummfilmen, diese übertriebene Mimik da, das sieht man bei den Karl, sagen wir so, das gutiere ich immer sehr bei den Fora-Filmen, wo der die Schauspieler möglicherweise immer besonders dazu angehalten hat, zu grimassieren.
Ja,
aber ich wollte eine Szene beschreiben, da sieht man also ein
aus
Gebiss.
Aus den toten Augen von London jetzt, ne?
Vielleicht.
Ja.
Kann ich ja nicht so genau zuordnen. Da sieht man ein Gebiss von innen gefilmt, eine Möhre, die sich dem Gebiss nähert und zubeißt.
Ja.
Ne?
Ja.
Wunderbar.
Ja.
Und diese sehr eigenartigen Perspektiven, die natürlich völlig von der Handlung ablenken und einen aus so einem Film auch rausnehmen oder so, was ich total scheiße finde eigentlich. Man muss eine Regie so führen, dass man eine Regie nicht bemerkt. Mhm. Das hat er alles falsch gemacht, aber ich liebte das und liebe das heute noch.
Ja,
da gab es noch mehrere so Szenen.
Ja, ja.
Aber die mit dem Gebiss ist jetzt haften geblieben. Wie gesagt, einem Film zuordnen kann ich es nicht. Und solche Gimmicks, kann man sagen, die ließ er sich immer einfallen. Das war natürlich jetzt meinem Dogma, dass man, ne, man Schauspieler darf man nicht, das Schauspieler nicht anmerken, dem Regisseur darf man das Regieführen nicht anmerken. Widerspricht das jetzt natürlich, aber ich fand es großartig. Mm. Das ist für mich
kann ich gut
für
verstehen.
Immer und ewig verbunden mit Alfred Fora.
Ja. Ne? Und ich wollte noch ganz kurz sagen, das hatte ich ja ganz kurz gesagt, die bildeten ja ein sehr kongeniales Duo wohl, die beiden, wie man im Nachgang immer gelesen hat, also eben Klaus Kinski und Alfred Fora. Und beeinflussten sich da gegenseitig genau mit solchen Szenen. Es gab nämlich noch ein anderes. Ich glaube, dass es sogar in den Toten Augen von London ist.
Ja.
Da gibt es eine Wählscheibe und dann wurde aus der Wählscheibe raus auch gedreht.
Auch so eine,
so eine Szene.
Sehr ganz seltene
Genau, und das waren dann oft auch Ideen von Kinski zum Beispiel, hat
er
auch aufgenommen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da ist Kinski in so einem Käfig, in so einem Zoo eingesperrt.
Ja.
Und dann hat er wohl zuvor gesagt, da gibt es auch eine schöne Doku drüber. Könnt ihr euch angucken, gab es lange bei einer Arte-Mediathek. Ich weiß nicht, ob sie noch da steht. Vielleicht findet ihr sie auf YouTube, da geht es um die Wallace-Filme.
Ja.
Und da hat dann Kinski zuvor gesagt, pass mal auf, wir machen die Szene noch mal krasser, indem ich die ganze Zeit wie ein Affe mit meinem Maschinengewehr allerdings die ganze Zeit an den Stäben langlaufe und dieses Geräusch mache.
Tak, 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 genau.
Tak, 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 tak.
Ja, ja.
Und das sind so Szenen,
die
da haben die sich eben immer gegenseitig beeinflusst und haben dann eben so ein, man muss ja sagen, sowas gibt es ja oft in so Filmen und anderen Kunstrichtungen, Musik gibt es das auch.
Das
Man
war
hat
so
sich
eine,
eben sehr gegenseitig gepusht, um so solche Sachen zu machen.
Das war so eine im Keller befindliche Menagerie. Das war aber nicht die Toten Augen von London, aber ich weiß nicht, wozu es gehörte. Ja, war toll, kann mich erinnern.
Aber ihr merkt schon, wenn ihr also Cineasten seid, dann guckt euch diese Filme auf jeden Fall mal an. Zumindest die Schwarz-Weißen aus den späten 50ern, frühen 60ern. Die waren schon cool. Auch nervig, muss man sagen. Also wie in den Winnetou-Filmen gibt es da auch immer Slapstick-Einlagen, die nerven. Aber
die Handlung hat man nie verstanden.
Genau wie bei Winnetou-Filmen, auch viel zu viel Handlung im Prinzip immer drin. Versteht man gar nicht.
Nee.
Aber guckt euch das einfach mal an, ist richtig kultig. Also das ist, glaube ich, von uns beiden eine Empfehlung.
Ja.
Und jetzt
Wobei
würde ich
Cineasten,
sagen...
Ja. Ich weiß nicht, ob wir Cineasten sind. Weil guck mal,
Für mich sind ja Cineasten sind ja nicht nur Leute, die jetzt Kunstfilme sich angucken, sondern einfach Leute, die das Kino lieben.
Wenn
das
so
ist für
sehen,
mich genau jemand, der das Kino liebt, der ist ein Cineast.
Und ja, das sehe ich auch
Das
so,
ist für mich ein Cineast. Ne? Und da muss man, ich meine, ich rede jetzt nicht von Filmkritikern, von
die auf der Berlinale
Nein, das meine ich gar nicht.
Gefeiert
Aber
werden.
Es können alle, die gerne Filme gucken, sind für mich Cineasten und gehen eben
ich
gerne
betrachte
ins Kino.
Das, ich Cinema. Betrachte das als Warnung.
Ja.
Wenn ich einen Film anfange, der mich vielleicht inhaltlich interessiert und dann fängt das schon an mit einer goldenen Palme oder so, habe ich schon, sinkt die Lust nahezu auf null.
Ja, oft zumindest. Es gibt gute Sachen, aber es gibt auch Sachen, da braucht man es nicht.
Ja, aber grundsätzlich ist es für mich, ich sehe das eher als Warnung.
Aber wir haben ja auch den B-Western-Podcast. Wer sind schon wir? Wir lieben natürlich mehr den Trash. Ja. Sonst würden wir das ja auch nicht machen und sonst würden wir auch nicht so von Wallace schwärmen.
Ja, ich kannte.
Jeder, der eigentlich uns sagen würde, ihr habt beide einen Hau mich, dass ihr das geil findet. Aber es hat eben Kult und an der Stelle können wir es euch empfehlen. Guckt euch mal an. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle mal die Schleife noch zu dem letzten Teil dieses Films. Also immer noch Winnetou und sein Old Firehand.
War das unser Thema?
Ja, genau, das war
Weiß
unser
ich
Thema.
Gar nicht mehr.
Wir sind den Rest der Handlung schuldig. Wir wollen das ja noch erzählen. Also wenn ihr jetzt noch weiterhört, wollte ich nur ganz kurz sagen, ihr erfahrt jetzt, wie dieser Film ausgeht.
Ich erfahre das jetzt aber auch.
Ja, aber mein Vater erfährt das auch.
Der hat den nämlich nicht bis zum Ende gesehen.
Also, ich habe ja gerade erzählt, es wurden dann eben diese bestückten Planwagen mit Dynamit bestückten Planwagen in diese Stadt Miramonte gejagt.
Ja,
und es gibt furchtbar viele Explosionen und so weiter und so fort.
Die Einwohner der
Stadt wehren sich eben unter Führung von Old Firehand erbittert und die Angreifer weichen trotzdem. Die Banditen kommen und die Angreifer
weichen. Dieses Dorf, dieses jämmerliche Dorf,
weichen aus
drei Hütten.
Ja. Genau. Und Winnetou gelingt es dann eben umgekehrt mal wieder. Wieder wird Dynamit verwendet. Also Explosionen gibt es noch und nöcher in diesem Film. Ne? Das fand ich aber auch ein bisschen cool. Also das
aber so, eigentlich lieben wie doch duelle Filme.
Ja, aber
wenn du
so einen schlechten Film hast, dann hast du ja wenigstens viel Geballer, das mag ich ja. Da bin ich immer noch 8 im Kopf.
Ja.
Aber wenn da viele Explosionen sind, mag ich schon.
Mir fällt ein, die Explosionen waren auch viel lauter.
Ja, als die waren sonst. Viel lauter.
Die waren besser als
und
früher.
Und mit Pyrotechnik
das wurde
nicht
gut.
gespart.
Das, also, war
das muss
gut.
man wirklich
ja,
sagen.
Ja, aber professionell.
Genau, Winnetou hat nämlich dann den Plan, die Pferde, die es noch in dem Dorf gibt, auch ebenfalls mit Dynamit zu beladen. Also wie ihr seht, Tierschutz war nicht so hoch angesehen im Wilden Westen. Und jagt diese dann zurück in die Gruppe der Banditen und ein Großteil der Banditen wird dann in die Luft gesprengt. Die restlichen Banditen werden von den Bewohnern der Stadt verfolgt und während einer Auseinandersetzung zwischen Silas, ihr erinnert euch, das ist der Anführer der Banditen, und dem Capitano, den ich auch schon erwähnte, der eben den Bruder gefangen gehalten hatte in diesem Dorf.
Der taucht aber in vielen Karl-May-Verfilmungen auf.
Genau.
Eine ganz fiese Fresse.
Ne? Während dieses Duells wird dann eben, werden die beiden von Old Firehand und den Bauern der Stadt überrascht. Der Trapper und sein Freund Tom verfolgen den flüchtenden Silas und Tom, das ist eben der beste Freund in diesem Film von Old Firehand, wird dabei allerdings von Silas noch tödlich angeschossen. Und am Ende ist es so, und das hat mich sehr an Winnetou 1 erinnert, wird aber dann Silas gefangen genommen und ähnlich wie Santa den Indianern quasi mehr oder weniger zur Verfügung gestellt. Du erinnerst dich an diese Santa-Szene, wo der doch am Ende diese Spieße in die Erde gerammt haben und Santa fällt dann da drauf vom
Feld. Ja, natürlich, runter. Das weiß ich noch.
Und hier ist es so, dass sich
Winnetou, das waren noch Ideen, ne?
Winnetou eben Pfeil und Bogen von den Indianern ausleihen, sich Pfeil und Bogen besorgt, nicht von Indianern, sondern er besorgt sich Pfeil und Bogen und damit dann erstmal Silas an einem Baum festnagelt und ihn dann endgültig erschießt. Also auch da nehmen am Ende die Indianer, wie in ganz vielen Winnetou-Filmen übrigens, am Ende nehmen die Indianer die letzte Rache.
Ja.
Das ist nicht nur in Winnetou 1 so, das ist bei, wenn ihr die anderen Winnetou-Filme mal guckt, ganz oft so, dass am Ende immer die Indianer die Bösen umbringen. Das tut eigentlich nie Old Shatterhand, weil der macht das zum Beispiel nicht. Und in diesem Fall tut es auch wieder nicht Old Firehand.
Ja.
Also das ist so wirklich so ein Punkt, der ist mir wirklich aufgefallen, der taucht immer wieder auf.
Ja.
Und ich wollte, das habe ich euch auch gerade noch versprochen, ich wollte euch noch kurz was sagen zu zwei Schauspielern, das habe ich vorhin nicht ganz aufgegriffen. Lass mich das noch kurz machen. Der Tom wird...
Wollte ich gar nicht stören.
Nee, kannst du auch gleich sofort wieder was sagen. Aber Tom wird eben gespielt von Todd Armstrong und das fand ich nur ganz interessant, kleine Notiz zu dem, auch ein amerikanischer Schauspieler, der sich dahin verirrt hat, doch vielleicht schon, Jason und die Argonauten.
Ja, einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Deswegen, da ist er der Hauptdarsteller, war seine einzige Hauptrolle, hatte auch eine interessante Biografie, hatte als Gärtner gearbeitet in Hollywood, auch mal wieder so einen bauarbeitermäßigen Job gemacht.
Ja, aber ein gut aussehender Bursche.
Und hat da,
als Jason jedenfalls.
Genau, und hat da dann über eine Produzentengattin, bei der den Garten gemacht und ist dann ja eben zu Jason und die Argonauten gekommen. Also das war dieser Todd Armstrong. Ja. Hatte allerdings auch nur eine ganz kurze, das war sein einziger Kinoausflug, dann wie gesagt in diesem deutschen Western mitgespielt und hatte dann noch so ein paar Nebenrollen, Rauchende Colts, weißt du, sowas, so Serien hat er noch gemacht, aber nicht so viel. Und dann wollte ich noch was zu sagen zu dem, der den Silas verkörpert, das ist nämlich der deutsche Schauspieler, Deutsche meine ich oder Österreicher, aber es ist jetzt nicht
Leibniz.
So wichtig. Harald Leibniz, der auch schon in anderen Winnetou-Filmen, nämlich als
auch
Bösewicht
auftauchte. In den späten Wallace.
Genau, in Wallace auch auftauchte.
Viele
er spielte auch nämlich
auf.
Auch
unangenehm.
Ja. In einer weiteren Fortsetzung von den Winnetou-Filmen, nämlich Winnetou, der Ölprinz, spielte er den Ölprinzen.
Mhm.
Das war auch schon Harald Leibniz. Also ihr seht, da wurde auch, was der Cast ist, so auch immer auf dieselben Schauspieler, ähnlich wie bei Wallace auch, immer wieder zugegriffen. Der Horst Wendland hat sich auch immer mit denselben Regisseuren quasi an denselben Regisseuren bedient, eben Forer. Und hat er auch mal gerne
Reine
und eben auch immer wieder gerne dieselben Schauspieler einfach engagiert.
Ja.
Das vielleicht nur so zum Abschluss.
John Ford ja auch sehr extensiv betrieben. Immer
dieselben. Das machen ja ganz viele, auch Tarantino nimmt immer dieselben.
Das war so ein Freundestreffen.
Genau, das machen die ganz oft, dass sie so einen Cast haben, den sie immer wieder gerne um sich versammeln. Ja, damit sind wir zum Ende gekommen, eigentlich, muss man sagen, zu diese, von unseren Winnetou-Folgen, unseren beiden. Mhm. Mach du mal den Anfang, sag du mal, wie dir der Film gefallen hat. Du hast es eingangs schon erwähnt, eigentlich können die HörerInnen sich schon denken, weil, wie du es fandst, aber sag's doch nochmal,
ja,
wie hat dir der Streifen gefallen?
Ich kann das vorlesen.
Ja,
okay, auf meinen Notizen, an die ich mich ja meist gar nicht halte, aber diesmal lese ich das wirklich vor. Fazit, Doppelpunkt, schrecklich, Punkt.
Okay, gut. Also von den Sternen, wie viele gibst du?
15 Null.
Möglich? Null. Okay, das hatten wir noch nie. Okay.
Das war so übel.
Ja. Ich habe ein bisschen ausführlicheres Fazit. Ich lasse es auch. Ich lese es jetzt in Teilen nicht ganz vor. Ich habe auch geschrieben, es war mal wieder eine typische Horst-Wendland-Produktion und man vertraute auf die üblichen Verdächtigen, habe ich mir aufgeschrieben.
Ja, also hat aber nicht geklappt.
Im Fall von der Regie eben auf Alfred Vohrer und auf Teile seiner üblichen Crew habe ich auch geschrieben, eben Harald Leibniz war dabei und andere typische Darsteller. Außerdem hat man versucht, mit Rod Cameron so ein bisschen internationalen amerikanischen Flair mal wieder in den Film zu bringen. Also so wie man das ja mit Lex Barker sehr erfolgreich getan hat, hat man das hier auch versucht, ist aber missglückt, habe ich mir aufgeschrieben. Und was ich auch noch interessant finde, man hat ja sogar versucht, den Film international groß zu vertreiben, indem man eben als Vertriebsgesellschaft Columbia Pictures, das sah man an dem Anfang des Films, weil ich auch verwundert war darüber, weil du gerade über Anfänger und dachte so, Columbia Pictures, mein Gott, hat man wirklich geschafft. Aber auch das hat nichts gebracht, der Film ist also gefloppt.
Sollte der auf dem US-Markt
weltweit
vermarktet werden?
Ja, genau, deswegen hatte man sich an die große Columbia gewendet.
Boah, ja, aber dann mit so einem Streifen.
Total gefloppt. Und und man hat eben also wirklich auch in einer schlechten Art versucht, an dem gerade so aufkeimenden oder ja doch sehr schon großen, seit Mitte der 60er,
sehr großen
Italo-Western-Reihe sich anzulehnen und eben versucht, da irgendwie diese Welle mitzureiten, da die Zuschauer hinterm Ofen vorzulocken. Aber es ist nicht gelungen und das zu Recht. Und deswegen sage ich mal, ach ja, ich gebe dem ganzen Film einen Stern. Ich gebe dem einen Stern, weil ich Alfred Vohrer und seine Arbeit mag, aber ich kann auch sagen, wenn man das ausklingt und sagt, ja, das nützt mir auch nichts, gibt null Sterne. Finde ich okay. Also von mir kriegt der Film einen Stern. Ich wollte noch eine Sache kurz ergänzen, das fand ich noch ganz interessant, weil wir ja über das missmutige Spiel oder sagen wir sehr routiniert noch nicht mal, es war so abgeklärt.
Ich habe auch mal gelesen, von
Pierre Brice.
Der hatte keine Lust.
Ne? Kann das sein? Ja, genau, das kam dazu. Der hatte keine Lust, weil er hat sich ja mit Lex Barker sehr gut verstanden und die beiden waren ja auch Privatfreunde.
Ja.
Aber Rod Cameron war wohl am Set sehr schwierig und die beiden es hat nicht funktioniert zwischen den beiden. Also diese Chemie, die zwischen Lex Barker und Pierre Brice herrschte, die konnte man nicht mit Rod Cameron und Pierre Brice nicht nochmal herstellen. Ja. Deswegen hat man Rod Cameron auch tatsächlich nur für diesen einen Film genommen und hat dann für den allerletzten Winnetou-Film, über den du ja gerade schon gesprochen hast, im Tal der Toten, eben nochmal Lex Barker quasi nochmal zurückgeholt, um diese Magie der ersten Filme einfach nochmal herzustellen und vor allem das auszunutzen, dass die beiden auch privat befreundet waren und sich so eben nicht nur, also auch am Set und außerhalb des Sets sehr gut verstanden haben. Und das merkt man diesen alten Winnetou-Filmen, finde ich auch an. Diese Freundschaft, die beiden verkörpern, Old Shatterhand und Winnetou, die wirkt irgendwie echt, weil die auch in Wirklichkeit befreundet waren. Das wollte ich noch sagen.
Ja, ich finde auch, also vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber so, wenn die Chemie privat stimmt, das überträgt das sich oft auch auf das Spiel der Schauspieler.
Genau. Ne? Ja, total.
Ja, ich überlege gerade,
hast du noch einen Abschlusssatz?
Nee, aber ist es denn überhaupt unsere Aufgabe? Ist das so gedacht, dass wir, ich finde, wir warnen auch.
Ja, für natürlich,
machen das wir, klar. Das ist Zeitverschwendung. Ja. Das habe ich, glaube ich, schon mal bemerkt. In meinem Alter ist Zeitverschwendung eine Todsünde.
Ja,
also gerade älteren Leuten, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, aber glauben, sie müssten das noch gucken, weil sie bisher alle Karl-Mayer-Verfilmung gesehen haben, tut das nicht. Ihr habt nicht mehr so viele Lebensjahre. Guckt lieber was anderes.
Genau.
Und unserer nächsten Folge werden wir wieder was positiv empfehlen
können. Genau, wir reisen zurück über den großen Teich, zurück in die USA, gucken uns wieder einen Film an, den wir, US-Western gucken wir uns wieder an.
Ja,
wo wir natürlich auch eigentlich beheimatet sind in diesem Podcast.
Ja.
Aber wir machen ja diese Ausflüge immer. Wir waren ja auch schon in Italien.
Und den man bei YouTube sehen kann.
Kann man bei YouTube
sehen. Sollen wir ihn schon mal nennen, falls jemand sich da vorbereiten
falls
möchte.
Falls ihr euch den angucken wollt, der Film heißt Die Apachen auf Deutsch. Ihr könnt ihn auf Deutsch gucken, müsst ihr einfach nur eingeben.
Oder Aufstand der Apachen,
oder so heißt Aufstand er der
manchmal
Apachen,
auch.
Genau, in der Hauptrolle Rory Calhoun, über den wir auch dann ausführlich reden wollen.
Ehemaliger Autoknacker.
Genau, also seid auch da schon mal gespannt. Auch eine sehr interessante Biografie, wie all diese alten Schauspieler. Ja. Und genau, wenn ihr den auf Englisch gucken wollt, könnt ihr das auch bei YouTube machen. Das sage ich ja immer, wenn man uns lieber im Original hören gucken will. Heißt der Film Apache Uprising.
Ja.
Und findet ihr auf jeden Fall auf YouTube. Und wenn ihr Hausaufgaben machen wollt, dann guckt euch den schon mal an.
Also ich habe keine einzige Werbeunterbrechung gehabt und in einer bestechenden Bildqualität.
Ja, genau. Also gönnt euch das.
Ja.
Wir satteln wieder auf. Wir
ich möchte vielleicht noch USA sagen, weil
wieder an die, was Kleines sagen.
Ja, an die Älteren vielleicht gewandt. Ich weiß ja nicht, wie sich da die Zuhörerschaft zusammensetzt. Wir reiferen Cineasten, wir erinnern uns gerne an unsere Kindheit und an unsere frühe Jugend. Und es gab immer, ich habe kaum mehr geliebt als diese Nachmittags, Sonntagnachmittage mit solchen Western. Mhm. Das war für mich immer der Inbegriff der Gemütlichkeit, ja, schon damals als Kind. Und Julius ging es genauso, weil der ist auch so aufgewachsen.
Wurde nicht reingepflanzt.
Und dafür ist der Film Aufstand der Apachen, weil so ist der inseriert bei YouTube als Aufstand der Apachen. Dafür ist der bestens geeignet. Das kann man sich wirklich gönnen. Also gönnt euch einen schönen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen. Dafür ist der Film ideal. Es ist kein großes Werk, aber es ist ein sehr angenehmer Film.
Ja, dann melden wir uns mit diesem Film wieder. Bis dahin, so long und goodbye, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen, so long. Thank you.